Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Die Osterferien sind vorbei. In Berlin und Brandenburg hat die Schule wieder angefangen. Nicht für alle allerdings. Schauen wir erst nach Berlin. Hier müssen die Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen noch eine Woche zu Hause bleiben. Sie dürfen erst wieder in die Schule, wenn der Abiturjahrgang da raus ist. Das ist ab dem 19. April der Fall. Für alle anderen gilt schon jetzt Wechselunterricht. Und ab nächster Woche dann für alle zweimal pro Woche testen, und zwar in der Schule. Soweit, so gut. Währenddessen geht das Infektionsgeschehen aber weiter und die Intensivstationen der Krankenhäuser werden immer voller. Warum sie die Schülerinnen und Schüler trotzdem wieder in die Schule holt, das hat Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheres am Morgen im Inforadio so erklärt.
Die letzten Monate waren sehr schwierig für unsere Schulen, für unsere Schülerinnen und Schüler. Die 7. bis 9. Klassen waren insgesamt 4 Monate nicht in der Schule. Und wir sprechen ja hier insgesamt über ein Recht auf Bildung. Und wir haben es ja auch mitbekommen, dass es ja den Kindern einfach nicht gut geht, wenn sie über einen langen Zeitraum ihre Freunde oder auch ihre Lehrkräfte nicht sehen und isoliert zu Hause sind. Also deswegen, es ist keine einfache Situation. Auf der einen Seite das Recht auf Bildung und auf der anderen Seite natürlich auch der Gesundheitsschutz.
Aber nicht nur die Kinder leiden, die Lehrer tun es auch. Viele befürchten, sich mit Corona anzustecken. Und auch viele Eltern sind besorgt. Was sie denen sagt, dazu noch einmal Berlins Bildungssenatorin.
Zu den Eltern, also wir haben ja in Berlin keine Präsenzpflicht. Und das finde ich wichtig und richtig, dass die Eltern hier einfach auch entscheiden können, wenn sie große Sorgen haben, dass ihr Kind dann auch zu Hause bleiben kann. Und zu den Lehrkräften, also es hat ja auch einen Grund, dass wir in halben Klassen unterrichten. Und der Gesundheitsschutz ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund sind ja sukzessiv auch FFP2-Masken zum Beispiel in die Schule geliefert worden. Jetzt auch wieder 800.000 FFP2-Masken, die sich in der Auslieferung befinden. Dann aber auch HEPA-Filter, 4.100 Geräte und weitere werden ausgeliefert. Und Berlin hat eine sehr umfangreiche Teststrategie,
sagte Sandra Scheres zum Schulauftakt nach den Osterferien am Morgen im Inforadio. Berlins Bildungssenatorin von der SPD. Jetzt der Blick nach Brandenburg. Dort sollten die Schülerinnen und Schüler schon in dieser Woche nur mit einem negativen Testergebnis in die Schule kommen. Wie das am ersten Schultag in der Praxis funktioniert hat, hat sich RBB-Reporter Sebastian Schiller in der Fröbel-Grundschule in Cottbus angeschaut.
Schon in der letzten Woche haben sich Schule und Eltern auf die neuen Umstände vorbereiten können. Am Freitag konnten die Tests in der Turnhalle der Schule abgeholt werden. Heute Morgen haben viele Eltern ihre Kinder zumindest mit einem besseren Gefühl in die Schule gebracht.
Ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Kinder getestet werden und man dann einfach weiß, ne, ob sie Corona haben oder nicht und sich hier nicht in der Schule anstecken.
Für die Kinder ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Durch die geteilten Klassen, A-Wochen, B-Wochen, denke ich, ist das eine gute Lösung für die Kinder, dass sie überhaupt zur Schule gehen können.
Das war alles okay, kein großer Aufwand. Abend Stäbchen rein, getestet. Ja, das war alles super.
Über das Wochenende hatten Eltern und Kinder Zeit, sich mit den Tests auseinanderzusetzen. Zu schauen, wie funktioniert das eigentlich, sagt Schulleiterin Andrea Gründer.
Rückmeldungen lauten zumindest, dass das problemlos gelaufen ist. Ne? Und die Kinder haben uns das gerade auch bestätigt.
Auch wenn einige der Erst- und Zweitklässler sich erst noch an die Tests gewöhnen müssen.
Das war irgendwie so komisch. Und dann zeigte sich, dass ich kein Corona habe. Das hat ein bisschen Spaß gemacht, aber auch war es ein bisschen langweilig.
Es war ein bisschen unangenehm, weil es in der Nase gekitzelt hat.
Die Schnelltests werden zu Hause durchgeführt. Auf einem Zettel bestätigen die Eltern dann, dass alles in Ordnung ist. Wirklich nachvollziehen kann das in der Schule aber niemand, sagt Andrea Gründer. Darüber hinaus haben die Eltern nach wie vor die Wahl, ob sie ihre Kinder zur Schule bringen oder gleich im Heimunterricht lassen. Ein paar wenige hätten davon Gebrauch gemacht. Auch wenn der Start einigermaßen problemlos über die Bühne ging, bleibt die Situation insgesamt für die Schulleiterin schwierig.
Die Unsicherheit bleibt. Wir hangeln uns wirklich von Woche zu Woche. Mittlerweile ist die Hälfte des Kollegiums geimpft. Die Teststrategie ist für uns als Schule insofern schwierig, dass die Organisation, die Verteilung eben auch bei uns liegt. Das brachte uns alle vor Ostern an die Grenzen. Und so wird es sicherlich auch weitergehen.
Sagt die Schulleiterin der Fröbel-Grundschule in Cottbus. RBB-Reporter Sebastian Schiller hat mit ihr gesprochen. Schauen wir zur Politik. Da gab es im Laufe des Tages ja mindestens eine wichtige Personalentscheidung. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller soll Spitzenkandidat der Berliner SPD bei der Bundestagswahl werden. Nach Informationen des RBB wird der ehemalige Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert nicht gegen Müller antreten. Das wollte man verhindern. Mehr dazu aus der landespolitischen Redaktion von Jan Menzel.
Die Kreischefs der Berliner SPD haben in den vergangenen Wochen viel beraten. Nun ist das Personalpaket fertig. Ein Ziel war, eine Kampfkandidatur zwischen den beiden Parteipromis zu verhindern. Das ist gelungen. Der regierende Bürgermeister Müller soll die Berliner SPD als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führen. Ex-Juso-Chef Kühner tritt auf Platz 3 an. Für den zweiten Listenplatz wird die Bundestagsabgeordnete Jansel Kieseltippe kandidieren. Sie sitzt bereits seit 2013 im Bundestag. Für den vierten Listenplatz ist die ehemalige Juso-Landeschefin Annika Klose vorgesehen. Wichtig war den Kreischefs, dass Männer und Frauen, Ost und West, sowie Kandidaten mit Migrationshintergrund auf aussichtsreichen Listenplätzen vertreten sind.
Informationen von Landespolitikreporter Jan Menzel. Montbijou Park in Mitte in der Halloween-Nacht vergangenes Jahr. Ein Rempler wird zum Streit, Beleidigungen werden hin und her geworfen, dann kommt ein Messer hinzu. Am Ende der Tod eines 13-jährigen Jungen. Tödlich verletzt von dem Messer in der Hand eines 41-Jährigen. Totschlag lautet der Vorwurf jetzt. Einfach erzählt sind solche Geschichten nie. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling fasst den ersten Prozesstag vor dem Landgericht zusammen.
Mit seiner neuen Freundin ging der 41-jährige Angeklagte im Montbijou-Park an der Spree in Mitte spazieren. Dort soll er am Halloween-Abend im letzten Jahr auf die vier jungen Männer und ihre drei Begleiterinnen getroffen sein. Aus einem Rempler soll sich ein Streit und schließlich die Tötung des 13-jährigen Momo entwickelt haben. Staatsanwalt Sebastian Warneck.
Es geht darum, dass der Angeklagte mit einer Freundin im Park unterwegs war, dann vermeintlich mit dem Geschädigten in Berührung gekommen ist, beziehungsweise die Freundin vom Angeklagten mit ihm in Berührung gekommen ist und er sich darüber dann so erbost erregt haben soll, dass es dann zu der Aktion, zu der Messerstecherei gekommen ist.
Der 41-jährige Angeklagte soll dem später getöteten Momo hinterhergerufen haben. Was soll denn das? Denn eine respektvolle Entschuldigung wegen des möglichen Ramplers hätte es nicht gegeben, so der Angeklagte in seinem Teilgeständnis heute. Ein Wort gab das andere und die Gruppe des Momo sei immer näher gekommen, voller Aggressionen. Da habe er das Messer gezückt, was er immer am Gürtel trage, so der Angeklagte. Ich war von der Situation völlig überfordert. Beim Fuchteln mit seinem Messer soll er den 13-jährigen Momo schließlich tödlich getroffen haben. Ein weiterer Jugendlicher wird schwer verletzt. Er hatte versucht einzugreifen, laut Staatsanwaltschaft. Die Eltern des 13-jährigen Palästinensers sitzen heute auf der Nebenklagebank. Vor 7 Jahren kamen die Palästinenser nach Berlin. Ihre Anwältin Nadja Samur vertritt sie.
Ja, für die Eltern ist es extrem wichtig, an der Aufarbeitung des Falles auf irgendeine Art und Weise, sei es durch die bloße Anwesenheit, teilzuhaben, weil es für sie extrem schwierig ist, emotional mit dem Verlust ihres Sohnes umzugehen und dem Angeklagten ins Gesicht zu schauen und zu hören, wie denn jetzt der Tatablauf geschehen ist. Durch die Zeugenaussagen ist da ein Teil der Aufarbeitung für die Familie.
Der Angeklagte spricht heute von einer Notwehrsituation. Als schwer Herzkranker sei die Situation extrem bedrohlich und beängstigend gewesen für ihn, mit der neuen Freundin bis zu 7 hochaggressiven Jugendlichen gegenüberzustehen. Doch die Notwehrversion des Angeklagten sieht die Staatsanwaltschaft nicht als erwiesen an, so Staatsanwalt Werneck.
So wie sie diese Ermittlung dargelegt hat im Zuge der Maßnahmen, ist ganz klar hier nicht von einer Notwehrhandlung auszugehen, zulasten von beiden Geschädigten letztendlich nicht. Weder zulasten des Geschädigten, der leider verstorben ist, noch zulasten des Geschädigten, der hier Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden ist.
12 Prozesstage bis Ende Mai sind für den Prozess geplant.
RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling. Die Straßenbahnlinie M10 ist in Berlin schon fast legendär. Party-Tram, sagen viele zu ihr. Vor Corona war sie nämlich pünktlich zum Abend, nicht nur am Wochenende, immer proppenvoll mit Leuten, die es in die vielen Kneipen und Bars und Ausgehläden im Eck Friedrichshain-Kreuzberg zog. Jetzt soll die Bahn noch weiterfahren. Wie die geplante Verlängerung aussieht, weiß RBB-Reporterin Anke Michel.
In den vergangenen Jahren sind verschiedene Trassenverläufe geprüft worden. Die Entscheidung fiel nun für die direkteste Verbindung. Die M10 soll von der bisherigen Endhaltestelle S- und U-Bahnhof Warschauer Straße über die Oberbaumbrücke führen. Dann geht es weiter mitten durch den Görlitzer Park. Danach biegt sie in die Sonnenallee ab und fährt bis zur Endstation in der U-Bahnstraße. Der Senat will morgen über die Verlängerung beraten. Straßenbahnen sollen auf der neuen M10-Strecke ab dem Jahr 2028 rollen. Kosten soll der Ausbau 62 Millionen Euro. Der Senat rechnet mit Geld vom Bund.
Die Straßenbahnlinie M10 in Berlin soll in den nächsten Jahren verlängert werden. Informationen von Anke Michel waren das. In Sachen Party ist für die meisten von uns ja gerade nichts zu holen, für andere aber anscheinend schon. Die italienische Luxusmarke Bottega Veneta hat am Wochenende zu einer exklusiven Fashion-Show im Berliner Berghain geladen. Die Gäste, namhafte Rapper und Moderedakteure. Später kursierten dann Videos von einer Aftershow-Party im Soho-Haus in Mitte. Aus dem Netz hagelt es Kritik. Einzelheiten dazu von Inforadio-Reporterin Ann-Christine Schenten.
Masken scheinen in der aktuellen Kollektion von Bottega Veneta nicht vorzukommen. Auf den Fotos vor dem Berghain trug zumindest fast keiner eine. Die Show im Berghain soll mit einem Hygienekonzept geplant worden sein. Was drinnen passierte, ist aber kaum bekannt. Doch von der mutmaßlichen Aftershow-Party im Soho-Haus in Berlin-Mitte tauchten dann schnell einige Videos auf. Es wurde ausgelassen gefeiert, ohne Maske und ohne Abstand. Auf Nachfrage sagte das Soho-Haus Berlin, die Sicherheit unserer Gäste und unseres Personals hat für uns oberste Priorität. Bei dem Event habe es sich um ein Business-Event gehandelt. Bottega Veneta habe alle Zimmer des Soho-Hauses gebucht, geschäftlich, also nach den Richtlinien des Berliner Senats. Das Soho-Haus will den Vorfall jetzt aufarbeiten. Im Netz kommt die Exklusivsause überhaupt nicht gut an. Da wird eine Party für ein paar ausgesuchte wenige gehalten, während wir anderen uns an die Regeln halten und darauf warten, dass die Clubs wieder aufmachen, heißt es auf dem Instagram-Account Berlin Club Memes. Ein anderer Nutzer schreibt, das ist ein ikonischer Schlag ins Gesicht einer ganzen Stadt. Und die Bloggerin Brenda Weischer, selbst Mitglied im Soho-Haus, schreibt, scheint so, als wäre nicht mal die 5 Tage Quarantänepflicht eingehalten worden. Ehrlich, das ist alles so verletzend. Die Polizei Berlin hat aus den Medien von der Veranstaltung im Berghain erfahren. Am Samstagabend gab es eine Lärmbeschwerde aus dem Soho-Haus. Die Polizei prüft die Videos von der Party im Exklusivhotel jetzt. Bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz müssen die Veranstalter mit bis zu 10.000 Euro Strafe rechnen.
Inforadio-Reporterin Ann-Christine Schenten war das. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jessica Wiener. Diese Sendung gibt es übrigens auch als Podcast zum Abonnieren auf der Inforadio-App.
Inforadio Podcast.